Diese Ausgabe Baywatch Berlin wird euch präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Kick it! Ungewöhnlich, das muss man sagen, ist der Tag der Aufnahme heute. Heute ist Montag und das Ganze kommt ja erst Freitag raus. Das heißt, diese Ausgabe Baywatch Berlin ist neu für alle, die das jetzt hören. Für uns dann natürlich in gewisser Weise auch, aber sie liegt schon ein bisschen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, dass wir hier nichts sagen, was, wie man so schön sagt, poorly aged über ein paar Tage. Man muss jetzt also irgendwie gucken, dass man zum einen direkt am Anfang mal sagt, was für ein Tag heute ist, weil wer weiß, man kann es ja nie wissen, die Woche und die ganze Welt hat ja schon beschissen angefangen, wer weiß, wie das dann mittlerweile am Freitag ist. Heute ist zumindest Montag, ihr habt den ganz normalen Arbeitstag bereits angefangen, es ist 16 Uhr mitten am Tag, das heißt, die Laune des Tages hat sich praktisch auch schon in uns ausgebreitet, das ist auch neu. Normalerweise machen wir morgens um 9 die Aufnahme. Das ist also ein unangetasteter Tag und meistens geht's erst danach in die gute oder schlechte Richtung. Jetzt ist es 16 Uhr, das heißt, wir haben schon eine fertige Laune in uns, auf der wir jetzt surfen können. Das kann gut oder schlecht sein. Wie geht's euch?
Meine ist schlecht.
Ja? Ist, ja?
Warum? Also ich möchte klar, also wir sind ja wie so eine Band im Grunde, ne? Nur halt in uncool. Na, wir sind einfach so ein Zusammenschluss von Leuten, die halt sowas machen. Es ist halt nicht Musik, weil wir sind nicht cool. Wir faseln hier was, ne?
Wir sind
Freunde, großer Sammelbegriff, ne?
Ja.
So, und da gilt es ja auch dann immer rauszufinden, wann ist für jeden so individuell die beste Aufnahmezeit. Und ich kann jetzt einfach so für mich sagen, 16 Uhr an einem Montag ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar die bekackteste Stunde meiner Woche. Weil, wie du es richtig gesagt hast, Klaas, der Tag ist nicht jungfräulich frisch gewesen, ja, wo man vielleicht noch sagt, der Tag kann ja auch heute schön und verheißungsvoll sein, da ist man mal einfach mal so, man investiert schon mal eine gute Laune, damit es sich auszahlt. Heute 16 Uhr ist genau die Zeit, wo ich jetzt so seit 9 Uhr hier im Büro bin und ich habe mich schon ungefähr 24 Mal wahnsinnig geärgert, habe dreimal nur gelacht und mittelmäßig zu Mittag gegessen. Und in dieser Verfassung bin ich jetzt hier. Gerade noch war ich im Gästemeeting, unserer lieben Kollegin Katja und ihren fantastischen Mitarbeiter. Und da haben wir uns auch eine Stunde lang nur höchst aggressiv angeschaut.
Ja, glaube ich. Aber alles, was du jetzt gesagt hast, ne, bringst du normal ein bisschen knackiger auf den Punkt und zwar so.
Oh.
Du Arsch. Also geht's dir heute? Ich muss sagen, seit der ersten Folge Baywatch Berlin plädiere ich für diese Aufnahmezeit. Stattdessen werde ich hier geknechtet und immer morgens aus dem Bett geholt, um 9 Uhr hier loszulabern. Jetzt ist es eigentlich auf dem Papier, in der Theorie, meine Zeit. Ich muss aber sagen, ich habe...
Legen Sie los, Herr Gottschalk.
Ne, ich habe leider den Fehler gemacht, ich war ein Cordon Bleu essen. Und jetzt bin ich in so einer Cordon Bleu-Stimmung, ehrlich gesagt. Und ich lieg hier richtig bräsig auf dem Sessel und versuche mich irgendwie wach zu halten.
Ist es so bei Cordon Bleu, das ist ja so ein Fleisch mit Käse innen drin, dass man dann selber zu einem Fleisch mit Käse innen drin wird, praktisch, wenn man es gegessen hat.
In der Tat, ich fühle mich so.
Kann ich auch was sagen?
Ja, bitte.
Ich bin ja der Einzige, der hier noch zugeschaltet werden muss. Ihr sitzt ihr in meinem Büro eigentlich, oder wo seid ihr?
Ja.
Ja.
Du hast gerade erzählt, eigentlich wie eine Selbstverständlichkeit, aber ist ja vielleicht auch mal interessant, mal zu hören.
Ah, oh, nee, frag nicht nach.
Was denn? Du hast gerade gesagt, das Gästemeeting.
Ja, frag mal zu Ende.
Ja, genau. Ja. Und der Gästemeeting, da weiß man ja erstmal als Zuhörerin jetzt nicht, was das sein soll, wie Gästemeeting. Worum geht's denn in einem Gästemeeting? Worüber redet man denn da? Was war zum Beispiel heute das Thema? Erzähl doch mal eben, was das genau war und wie kann man da überhaupt in so eine Stimmung kommen, dass man sich dann so anbrüllt.
Das Perfide ist, jetzt muss Jakob hier in blitzgescheit. Ja. Und das ist ja deine Stärke, ne? Ganz schnell jetzt überlegen, wie er das so erzählt, dass man niemanden beleidigt, dass man seinen Job nicht gefährdet.
Deswegen frage ich doch Schmidt.
Ja, ich weiß. Und bitte.
Weil das Witzige ist ja, Klaas kennt ja die Antwort, ne? Weiß es ja, ne? Aber so wie ich bin, und das ist ja auch meine Dienstleistung, die ich hier zur Verfügung stelle in dieser Stunde. Also, um einfach ein schönes Bild zu finden, ne? Wenn man, wir haben jetzt am 14. September, kommt Late Night Berlin wieder zurück, also wir sind jetzt in der Vorbereitung, um ein schönes Bild zu finden, wenn man Geburtstag feiert, ne? Da möchte man die ganze Welt zu Gast haben. Weil man ja sich freut über jedes liebe Gesicht, was da ist, ne? Man hat ja auch Geburtstag. Aber man kann natürlich nicht die ganze Welt einladen. Das sind ja so viele Milliarden Menschen, ne? Und so ist das auch mit einer TV-Show. Man hat einen Sessel, ne? Man hat ein Viertelstündchen Zeit und da kann ja jetzt nur jede Woche auch nur einer kommen. Und wer in diesem großen, bunten Blumenstrauß des Angebots in dieser großartigen Entertainment-Industrie Deutschland auf diesem Stuhl Platz nehmen kann, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten. Und da muss man ein salomonisches Urteil finden.
Ja, aber warum streitet man sich? Also wo ist denn da das Potenzial, sich zu streiten mit der lieben Kollegin Katharina Karg?
Sehr gute Frage, Thomas, ich danke dir sehr. Es gibt fantastische Gäste und dann gibt es überaus fantastische Gäste. Und da muss man in diesem Wirkungsgrad, muss man das genau das Pendel richtig ausschlagen.
Ja.
Und dann gibt's dann ist zum Beispiel ein beispielhafter Streit wäre, Katha sagt, Mensch, der XY ist doch großartig. Dann sage ich, Katha, nein, der ist fantastisch, der ist sensationell. Natürlich würde er unsere Sendung schmücken. Dann sagt Katha, du Arschloch, der schmückt unsere Sendung nicht, er ziert sie sogar. Und dann sage ich, aber bitte, ich bitte dich, dieser Mann, der ist doch geboren, nur um uns bei uns zu sitzen. Dann sagt Katha, nein, du spinnst ja wohl. Er ist nicht nur geboren, er wurde mit der Pipette gezeugt, um bei uns zu sein. Und so.
Ist verstanden. Also ihr streitet euch sehr viel darum, wer besser ist.
Wer noch toller ist.
Ja. Ich hätte jetzt einen Vorschlag. Ja. Ich würde jetzt mal kurz rübergehen. Das Büro von Katha ist nebenan. Ich hole sie jetzt mal hier ins Mikrofon und wir lassen sie jetzt mal erzählen, wie es da zu Streit kommt.
Nein, das machen wir nicht.
Das finde ich auch eine gute Idee. Doch, das finde ich eine gute Idee, dass man einfach mal sagt, was Jakob da auch für eine Attitüde an den Tag legt.
Ja, hören wir uns mal beide Seiten an. Ne? Ja. Also wir begrüßen jetzt am Mikrofon unsere geschätzte Mitarbeiterin Katharina Karg, die ist hier zuständig für alles, was mit Künstlern zu tun hat. Sie ist eine Legende, wenn es darum geht, die Künstler in unsere Shows zu holen, ihnen das beste Gefühl zu geben, dass sie wirklich aus dem Schwärmen nicht mehr rauskommen, wenn sie unter der Fuchtel von Katharina Karg standen.
Und der Fuchtel?
Jetzt gab es aber so, dass Jakob heute meinte, er wäre so ein bisschen schlecht gelaunt, weil er sich so viel angebrüllt hat mit dir. Es gab wohl hitzige Diskussionen über die Gästebuchung von unseren Shows.
Darf ich auch was sagen?
Hallo Klasi.
Schön, dass du da bist. Ich wollte einfach grundsätzlich mal für die ZuhörerInnen aufdröseln, was ist das überhaupt, ein Gästemeeting? Und wie kann es sein, dass man bei sowas Schönem, mit dem Einladen von Menschen, in solche Zustände geraten kann, dass man sich dann nachher anbrüllt, so als würde man sich wohl streiten oder was, ne? Wo es doch nur darum geht, mit was für tollen Leuten man seine Zeit verbringen darf. Und das wollte ich einfach mal fragen, wer da jetzt da hier so eine Schärfe reingebracht hat in das Gespräch?
Die Frage ist berechtigt. Klaas, vielen Dank, dass du fragst, denn ich kann es auch nicht verstehen, ich kann es nicht nachvollziehen, wie bei einem so wundervollen Thema wie deine Gäste so ein unglaublich schwieriges Thema.
Mach die scheiß Musik aus für die Frau, kann sich gar nicht konzentrieren.
Also, es stimmt, es ist eine sehr gute Frage. Ich bin auch, jedes Mal stehe ich mit offenem Mund da und frage mich, warum wir uns schon wieder gestritten haben und wieder angeschrien haben. Denn die Situation ist die, der Jakob möchte halt immer nur immer nur dieselben Gäste eigentlich einladen.
Nein, das ist eine Frechheit. Frechheit.
Und wenn dann neue Vorschläge kommen, die halt eben, ich würde sagen, popkulturell gerade interessant sind, die zeitgeistig sind, die gerade einfach jeden interessieren.
Auch für junge Leute mal
eben
was.
Eben auch mal was für junge Leute.
Ich wollte darum, es ist ja natürlich immer
Matthias Schweighöfer soll kommen, dit war's. Und das ist
Katha, kannst du mal hier auf den Knopf drücken? So ist immer dein Gedankengang, ne?
So ist es.
Aber jetzt angenommen, nur ein Gedankenspiel. Ja. Jetzt würde ich zum Beispiel, ich würde jetzt mal an dem Büro vorbeilaufen und ich werfe euch den Namen Jumbo Schreiner hin. Wie wären dann da die Diskussionen?
Da würde Katha sagen, das ist ein ganz fantastischer Gast. Ja, guck mal, der kann eine ganz, ganz große Pizza essen. Und dann sage ich, Mensch, Katha, der hat doch in 20 Jahren, hat der schon überall eine Pizza gegessen. Der muss doch nicht auch noch bei uns seine Pizza essen. Dann sagt Katha, aber jetzt pass mal auf, der ist doch auch bei ProSieben. Und der könnte ja auch zur Abwechslung bei uns einen riesigen Burger essen. Da sage ich, Katha, der hat schon 73 Burger gegessen.
Katha hat das Soundpad verstanden?
Ja. Alles totaler Quatsch.
So sind die. Also eigentlich ist es, man kann es kurz fassen, es ist eigentlich so, wie ich gesagt habe, wir geraten darüber in Streit, bei diesem Überangebot von fantastischen Menschen und Lichtgestalten, wer zuerst kommen soll.
Okay.
Das ist so nicht, denn es geht immer darum, dass Jakob einfach wirklich möchte immer nur dieselben Menschen bei uns zu Gast sehen, denn sie liefern ab, machen irgendeinen Witz, dann kann irgendein Spiel machen, das haben wir alles schon 100 Mal gesehen, es läuft aber gut, es klickt gut. Mhm. Und für Gäste, die jetzt in irgendeiner Form mal interessanter sind, die man aber an Jakob erstmal näher bringen muss, dann ist das Geschrei groß, weil ich möchte das natürlich auch, es ist ja mein Job, möchte ich dem Jakob dann auch näher bringen, zu sagen, jetzt hol dir mal kurz.
Aber ist Jakob eher so ein Polemiker?
Deine Backen? Ja, natürlich.
Ist er so ein Polemiker,
ja,
oder wird das dann schön fein seziert?
Also da fallen so Worte, wenn ich jetzt, ich möchte jetzt nicht dir zu nahe treten, aber da fallen Worte wie absolute Oberscheiße, Scheiß, Arsch, Dreck, habe ich gesehen, völliger Dreck, völliger Blödsinn. Dann möchte ich nicht, ich möchte den nochmal nachmachen, ich kann den ganz gut nachmachen. Niemals, nicht in der Sendung haben mit dieser Scheiße. So eine Oberscheiße. Ich habe dir gesagt, der Klaas würde den niemals gut finden. Hast du mit dem Klaas schon geredet? Nein, aber ich weiß es ganz genau.
Aber wie ist es denn, Katha, wie ist es denn, wenn du mir einen Vorschlag machst und ich bin jetzt, was ja auch manchmal vorkommt, da habe ich vielleicht einen Tag ausgesetzt und habe praktisch einen Tag Popkultur verpasst, weil ich einen Termin hatte und habe dann genau eine Person nicht auf dem Schirm und weiß nicht, wer das ist. Ja. So, ähnlich wie Conan O'Brien letztens gesagt hat, Dua Lipa, ich dachte, das ist eine Insel. kommt ja schon mal vor, dass man einfach bestimmte Sachen irgendwie an dem Tag nicht mitbekommen hat und so. Wenn du mir aber dann Gäste vorschlägst und sagst, dass das wäre gut, reagiere ich auch so wie Jakob.
Ist das hier ein freier Raum? War nur Spaß. Nein, du bist wirklich, du bist anders, dich kann man davon überzeugen und dir erzählt man das. Du hast auch immer ein Vertrauen darin, dass man machte den ganzen Tag nichts anderes, als sich darüber zu informieren und zu beschäftigen. Und deswegen sagst du, Katharina, das ist dein Beruf. Ich glaube dir. Und dann, wenn der Gast gegangen ist, sagst du, Katha, wow, es war wieder mal so toll. Du hattest absolut recht. Also ohne dich. Also was ein Künstler, was ein Star, sagst du dann immer. Und Jakob sagt dann, ich fresse einen Besen, wenn das ein toller Auftritt ist. Ich fresse einen Besen, wenn das super war. Und wie viele Besen hat Jakob Lund in seinem Leben gefressen?
Haben wir nachgezählt, 3, muss ich schon
sagen. Eine Menge.
Ja.
Eine Menge.
Und das muss man sagen. Aber nein, Klaas, du kommst dann immer zu Hilfe, du kommst dann angeritten und sagst, Haldemo, dein Maul, das ist ein guter Gast.
Es ist einfach so, jetzt wirklich nochmal abschließend, heute habe ich mich über jemanden, da sage ich jetzt auch nicht wer, aber aufgeregt, weil er so eine beschissene Scheißsendung hat und die hasse ich wirklich auf den Tod und die Klasse, ich werde sie dir vorspielen und du hast die dann auch total und dann wirst du meine Leidenschaft in der Wut und in dem Hass auch verstehen.
Die Diskussion war
bislang weiß ich noch gar nichts davon,
du weißt
oder?
Nicht mal, um wen es geht.
Ja, dann lass mich doch damit in Ruhe, einfach. Dann macht ihr das untereinander, dann müsst ihr mich damit jetzt ja nicht ärgern. Ich bin ja auch immer noch praktisch noch ein bisschen weg und gut, okay, Katha, du hattest gerade noch irgendwas zu tun, ne? Du warst da irgendwie, dich haben wir gerade da,
mich gerade
musst du da wieder hin?
So ist es, aber darf ich noch einmal das Pad bedienen?
Nach einer Sache, kannst du uns noch vielleicht so ein bisschen noch einen Tipp geben, weil du ja immer noch viel mehr als wir mit Jakob hitzig seid. Es gibt da irgendwie so eine Gebrauchsanweisung. Was funktioniert bei Jakob? Mich würde interessieren, wie kriegt man ihn auf 180? Also er weiß immer,
also
welchen...
Das geht ganz schnell. Das geht schnell. Da braucht man keinen Tipp. Das geht, da muss man nur...
Katha gehört aber zu den wenigen Leuten, die mich sehr, die mich so wütend macht wie ich andere Leute.
Ja, ich glaube, das ist ganz leicht. Man muss ihm einfach nur widersprechen. Dann ist das Geschrei groß und das ist der Tipp. Also.
Na gut. Macht dir deine Arbeit Spaß, Katha?
Also du bist mein Chef und der Klaas auch, deswegen würde ich jetzt sagen, ich liebe meinen Job. Vielen herzlichen Dank.
Na gut, dann vielen Dank, dass du da warst.
Vielen, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Oh, das war der Longfart.
Tschüss. Dank. Tschüss, Katha.
Ja.
Sag mal,
also das finde ich immer, ich starte in diesem Podcast und sage, ich habe schon schlechte Laune und dann werde ich ihn noch so provoziert. Auch Katha, auch Katha sagt natürlich, also sie kommt jetzt nicht hierher und wie beim Untersuchungsausschuss, um hier die Wahrheit zu sagen, ne? Sondern sie sagt sich auch, ach Mensch, da kann ich doch meinen Freund Jakob mal vor seinen 100 Hörern hier beleidigen und schlecht dastehen lassen. So kommt sie hier rein.
Also ich muss euch aber mal sagen, dass das eben ein ganz integraler Bestandteil einer Freundschaft ist. Wir machen das hier jede Woche und sich zusammenreißen für den anderen. Und dass ihr euch zusammenreißt
für mich. Auch wenn
der mal
einen komischen Hut hat.
Ja, so, oder wenn ne? ihr ja. einfach, dass ihr auch mal so, ich ertrage manchmal bestimmte Arten von euch und ihr wisst ganz genau, weil wir uns halt gut genug kennen, welche Knöpfchen ihr drücken müsst, um mich irre zu machen, ja, um mich irgendwie an die Wand gehen zu sehen. Ihr wisst ganz genau, wie das funktioniert, dass ich mich aufrege. Ich weiß das bei euch übrigens auch und so. Und diese Sticheleien, die muss man ertragen und man muss auch mit jemandem klarkommen, wenn der mal schlechte Laune hat. Ich meine, Herrgott, es ist doch hier jetzt keine so eine Gutwetterfreundschaft. Manchmal muss man, es ist nun mal, es gibt so Tage, da hat man auch schlechte Laune. Es gibt, weiß Gott, genug Gründe, auch halt mal schlechte Laune zu haben. Das liegt ja nicht immer an uns dreien oder an Dingen, die einen persönlich betreffen, sondern manchmal reicht ein Blick in die Zeitung, um einfach schlecht drauf zu sein. Und manchmal kann ich das Ruder auch nicht mehr rumreißen, wenn ich mich den ganzen Tag geärgert habe über irgendwelche Dinge, die vielleicht mit mir persönlich nichts zu tun haben, aber die nun mal so sind.
Ja. So ist es wirklich. Ja. Und deswegen plädiere ich wieder für 9 Uhr.
Ja, würde ich auch sagen. Ist wahrscheinlich besser. Kriegt man irgendwie hin.
Ja, und wie gesagt, dieses Konstrukt von Freundschaft, das ihr da gerade aufbaut, das funktioniert deswegen, weil ich immer zurücksteck und dann wieder um 9 Uhr aus dem Bett krabbel.
Vielen Dank, Schmidt.
Ja.
Das ist okay.
Das ist in Ordnung. Dann macht es doch und das finde ich auch nett von dir. Sag mal, ich habe gehört, manche Sachen ereilen mich ja hier. Ne? Also ich bin ja immer noch in Rom, aber ich höre ja manchmal so Sachen, die kriege ich aber natürlich nicht in aller Gänze erzählt, die dann mir so aus dem Büro so rüberschwappen, ne? Irgendwas war mit Pori. Ich weiß aber nicht was. Ne, ich habe nicht so richtig mitgekriegt. Also man kann vielleicht kurz erklären, ein geschätzter Mitarbeiter unserer Firma arbeitet bei uns in der Produktion und schon immer irgendwie gefühlt. Was war da jetzt eigentlich los?
Man muss kurz, bevor wir zu Pori kommen, noch das Pferd woanders aufzäumen. Nämlich war es so, dass, hier kann man mal schön belegen anhand dieser Geschichte, dass ich zum Beispiel dich, Schmitti, nicht nur gerne im Podcast extra provoziere, ne? Mhm. Und danach ist wieder eitel Sonnenschein, sondern ich provoziere dich natürlich auch privat sehr gerne.
Ja.
Und du hast mich und Basti und Daniel hast du ja auf dein Boot eingeladen am Samstag, damit wir da einen Ausflug machen, ne? Und baden und wir haben Picknick gemacht und so. Und da habe ich natürlich wochenlang überlegt, was ziehe ich da an? Können wir jetzt so ganz normale Sachen, ne? Schwarze Badehose, T-Shirt und das wäre normal. Und ich habe extra Klaas, vielleicht werde ich es auch posten, ein Outfit angezogen, was Schmidt mich innerhalb von 3 Sekunden zu Weißgut gebracht hat. Ich habe mich extra fürs Boot.
Bevor ich das erzähle, man muss ja sagen, mir war bewusst, du bist mit dem Auto vorgefahren, ja, und hast gesagt, du warst vollgepackt mit so Picknickkram, ja, ja. Ne, und hast Essen und genau. So für aufs Boot. Und da hast du aber gesagt, lass mal kurz, ich muss mich jetzt hier noch umziehen. Ich habe nämlich ein Bootsoutfit dabei mit Pfiff. Ne?
Ja, genau.
Und da wusste ich ja schon, er kann es nicht mal erwarten, bis er in meine Wohnung kommt, ins Badezimmer geht und sich da umzieht. Er will das noch an Ort und Stelle, will er das verrichtet wissen.
Ja.
So. Und da wusste ich schon, es wird schlimm. Und dann nimmt man sich natürlich vor, man lässt sich nicht provozieren. Egal, was jetzt kommt. Und dann ist er, ich konnte ihn noch überreden, dass er das erst in der Wohnung sich umzieht.
Weil ich wollte in der Garage schon anziehen.
Genau. Ja. Und dann hat er sich doch ins Bad verzogen und kommt raus. Und ich habe gedacht so, ich werde ihn jetzt damit ärgern, dass das wie, ich bin Teflon. Es wird an mir abperlen. So, es ist mir scheißegal, ich werde es kurz ihm zunicken und dann gehen wir aufs Boot. Und dann kam er raus und dann ist mein ganzer Plan ist in sich zusammengefallen. Weil es war wirklich beyond jeglicher Vorstellungskraft. Also, und dafür fährt der Mann in den Laden, um sich ein Outfit zu kaufen für so einen Bootstag. Da fährt er durch halb Berlin, um sich dieses Outfit zu kaufen. Da war das Preisschild noch dran, um mich aufzuregen. Was ist denn da für ein Typ, also, ey?
Naja, man, Spaß trotz Pandemie ist das Stichwort, ja. Und da muss man natürlich, Not macht erfinderisch, man muss natürlich gucken, wie kriegt man den Fun in die kleinen Alltagsgeschichten hinein. Also, was hast du dir denn für einen feinen Zwirn da angezogen?
So wie Schmidt es gerade nochmal aufgezählt hat, fühle ich mich natürlich schon ertappt, muss ich ja sagen. Also das war eine Kombination.
Ich schick's dir, Klaas, ich schick's dir in dem Moment und wir hören die live, ja.
Also es war eine Kombination aus Hose und Hemd aus demselben Stoff, also in denselben Farben. Es war schwarz und mit goldenen Ananas drauf, aber praktisch ein durchgehendes Outfit aus so einem ganz leichten Seidenstoff.
Ja, aber auch so kurze Ärmel und kurze Höschen und dazu seine Birkenstock.
Genau, und dazu habe ich meine Warsteiner Mütze angehabt.
Mhm.
Also es war wirklich wieder aus wie Frühling in der Côte d'Azur.
Nee.
Mm-mm. Nee?
Nee. Also es war so ein Homer-Simpson-Outfit, wenn er so, weißt du, die Folge, in der er arbeitslos wird.
Und dann den Mumu trägt.
Und den Mumu trägt. So sah das aus. Wenn er diesen Wasservogel da, der seine Arbeit bedient im Homeoffice.
Quasi. Siehst du es, Klaas?
Um Gottes Willen! Wie siehst denn du aus? Okay.
Und ich mach mal den Ton dazu.
Ein gutes Outfit.
Ne? Weil sobald wir auf dem Boot waren, sang er über eine Stunde sowas mit. Sekunde.
Samba Si Arbeit No von Roberto Blanco, exakt. Sehr gutes Lied. Du siehst aus wie dieser Fußballer Haaland.
Ja, stimmt. Wie ein mopsiger Haaland.
Der jetzt BVB gegen ich glaube Bayern zum Sieg geführt hat.
Frankfurt.
Ja,
aber eher so dritte Liga.
Ach so, aber die haben dann gesagt, Bayern aufpassen bitte, ne?
Genau, weil da so
jetzt kommt Haaland. Ja, so.
Aber gut, es hat
Lothar Matthäus gesagt.
Hat eingeschlagen wie eine Bombe. Und sollte alles ein herrlicher Tag sein, wo wir zu einem ganz bestimmten See gefahren sind, ne? Mhm. Eine Stunde fährt man dahin und da kann man dann Arschbomben machen. Und so sollte der Tag auch sein.
Also du hast ja jetzt schon mitgekriegt, dass meine Laune schon beim Ablegen beeinträchtigt war durch das Outfit. Und wir fahren da eine Stunde zu diesem See und währenddessen höre ich aus dem Background in dem Outfit die ganze Zeit Samba Si Arbeit No von Jakob intoniert. Ne?
Und Klaas, es war wirklich schade. Ich habe ganz so an dich gedacht, es wäre eigentlich auch dein Tag gewesen. Du hättest es so genossen, weil wir haben danach noch die Capri-Fischer gehört. Dann haben wir noch gehört, Junge, die Welt ist rund, ich bin ein Vagabund. Da haben wir Achim Reiche gehört, Aloha He. Also das wäre richtig nach deinem Geschmack gewesen.
Mhm. Und den Zahlmeister haben die Gonokokken vernascht.
Genau, sowas haben wir gesungen.
Naja, und was dann passierte, also wir hatten uns dann halt einfach vorgenommen, den ganzen Tag auf einem See zu verbringen, dort dann baden zu gehen, irgendwann das Outfit auch zu vergessen oder durch eine Badehose auszutauschen. So, und dann sind wir da hingefahren. Und jetzt fragst du dich, wo spielt dann unser Kollege Pori? Sollte man den...
Ach so, stimmt, ich frag mich, was quatscht ihr mich voll? Ich wollte doch was von Pori wissen. Stimmt, ja, daher kam das ja.
Ja. Also Pori ist ja bekannt, du kennst ihn ja, ne? Das ist ja so ein kleiner Tüftler und der lebt fürs Wasser. Also der lebt, der hat wirklich...
Ja, der ist halb Mensch, halb Schwalbe.
Genau. Also überall, wo ein Motor ist, da wird da dran rumgetüftelt und da wird da mit Draht und aus dem Pappbecher kann der dir irgendwie einen Motor bauen.
So. Aber früher war es eher seine Schwalbe, so ein Roller und jetzt ist es aber eher das alles, was schwimmt.
Ja, und um seine Leidenschaft zum Wasser klarzumachen, Pori ist auch der Mensch, der tatsächlich in einem Schlauchboot auf dem Wasser über Tage und Nächte gepennt hat, auf einem Schlauchboot. Der ist einfach gar nicht mehr heimgegangen, sondern der hat da einfach gepennt. So, also sehr, sehr wasserverrückt und so ein Tüftler. Und Pori hat sich halt, der kam in den Besitz für diesen Tag, konnte er sich ein Boot ausleihen, das, ich sag's jetzt mal so, also für einen Tüftler ist das ein Boot noch. Das ist so ein Boot, das legt man irgendwie...
Also die Luders hätten gesagt, das ist Schrott.
Ja.
Das kannst du nicht fahren.
Ja.
Hätten die so gesagt, also wir haben schon aus 6 Tassen und einer Dose Bier haben wir ein Flugzeug gebaut, aber das ist Müll.
Ja.
Ja.
So, und das ist so ein Boot, das kann man ins Wasser legen und dann kann man da drauf irgendwie ein Bier trinken und dann fährt man mit einem normalen Boot, also irgendeinem Schlauchboot, wieder an Land.
Ja.
Sowas. Und da hat er aber von uns auch gehört, wir sind da an dem See. Und dann hat er gedacht, das ist jetzt mal die Gelegenheit, wo ich mal so eine Wandertour mit dem Boot fahre. Also so eine lange Tour, wo ich dann mal zu diesem See fahre. Und das dauert dann so ungefähr mit so einem Boot eher so 2,5 Stunden dahin zu fahren. Und irgendwann kam er dann, wir hatten gerade so die Badehose angezogen, waren das erste Mal, haben wir so kurz ins Wasser rein, aber das ganze Wochenende lag ja noch vor uns. Die Sonne, ne, bis 9:30 abends sollte sie scheinen, so wir hätten, ne, und da muss man sich ja auch nicht so beeilen, da haben wir erstmal noch was gegessen, ein Brezel geschmiert und sowas und haben gedacht, ja, gehen wir später ins Wasser. Dann kommt Pori mit diesem Boot angefahren und da war natürlich ein großes Hallo und dann meinte er aber, er kann gar nicht lange bleiben, weil sein Motor ist, also der hat auf der Hinfahrt schon so ein bisschen so komische Geräusche abgegeben. Da haben wir uns diesen, in Anführungszeichen, Motor angeguckt und das war wirklich wie so eine Bierdose mit 3 Drähten dran und irgendwie noch so ein Propeller irgendwie vom Ventilator. So, das war der Motor.
Dschungelgelöte.
Ja, ja, Dschungelgelöte.
So. 4 Mann auf den Hänger geladen und dann um Hals gehängt. Ja.
So, und dazu hatte er ein Boot, das war so ein Stahlschiff, von 8 Metern Länge oder 9 Meter, also wahnsinnig lang, wahnsinnig alt.
Und man muss sagen, der Motor war laut, aber dafür hat er auch sehr gestunken.
Ja, und gequalmt. Ja. So, man dachte immer, oh, guck mal, wer grillt denn da? Aber es war Pori mit seinem Motor. So, und dann war er ja alleine auf diesem Boot. Das heißt, da muss man zum Beispiel ganz nach vorne rennen, den Anker ins Wasser werfen, wieder zurückrennen, mit dem Motor rumhantieren und so. Ein einziger Albtraum für Typen wie du und ich. Ne? So.
Ja, das ist wahrscheinlich, ich stell mir das vor, wie damals mit Semmelrogge und Grönemeyer, ja? Die da so auf dem U-Boot hin und her rennen und,
ja. Ja, so,
und
Leute.
Jeder dann hier noch ein paar Kohlen nachschippen und dann wieder hoch und Dreck im Gesicht und alles scheiße.
Ja, man wird zu Johann das Gespenst, sobald man dieses Boot betritt. So, und er kam ja da halt angeschippert und hat dann schon so gesagt, ja, der Motor ist schwierig, ne? So, deswegen fährt er jetzt schon mal los. Schön, dass er da war, kurze 10 Minuten. Jetzt macht er auf den Heimweg. Er weiß nicht, wie lange er es braucht und ob er überhaupt heimkommt. Okay, wir baden hier noch ein bisschen. Ciao, ciao, Pori. Er holt es in den Anker rein, versucht den Motor anzumachen und der geht aber nicht an. Der springt nicht an. Man sieht ihn da hinten an der Kordel ziehen und er zieht und er zieht und er zieht. Und währenddessen treibt das Boot auf eine der anderen Boote, die da auf diesem See geankert sind. Und wir schreien ihm nur zu, nein, mit unserem Kai Pirinha in der Hand, Pori, du musst den Anker rauswerfen, du treibst auf das andere Boot zu und ohne Motor bist du nicht manövrierfähig. Dann ist er wieder nach vorne die 8 Meter gelaufen, hat den Anker reingeschmissen, zurück zu seinem Motor, hat weiter versucht, den anzuspringen und hat dann gemerkt, dass er leider den Anker, den hat er reingeschmissen, aber eher nicht angebunden.
Oh nein!
Ja, weil ich bin ja kein Bootsexperte, ne? Aber ich wusste, wenn man einen Anker wirft, ne, dann ist es schon entscheidend, auch wenn es in dieser Formulierung Anker werfen nicht drinsteckt, dass da ein Seil befestigt ist.
Ja, also Anker versenken und nie wiedersehen, das hilft nicht viel. Ne?
Ja, ja. Ja, und wenn dann der Motor nicht funktioniert, dann bist du halt wirklich, sag ich mal, den Gezeiten ausgesetzt. So, ja. Also der ist da rumgetrieben von einem Boot aufs andere immer.
Wobei Pori hat sofort angeboten, ey Leute, könnt ihr das Boot kurz festhalten? Ich tauche nach dem Anker. Da haben wir gesagt, wenn man seine Hand ins Wasser hat, kann man die nicht mehr sehen und hier sind es 5 Meter Tiefe.
Ja.
Du wirst den nicht finden, den Anker.
Ja. Naja, und dann hat er gemeint, tja, was machen wir denn jetzt? Da muss ich ganz schnell...
Das ist aber eine sehr stressige Situation, wenn ich das mal kurz bemerken darf. Ich probiere mir das jetzt gerade, wie wahrscheinlich viele ZuhörerInnen, probiere ich mir das jetzt gerade vorzustellen. Ja. Ne? Also imagine, ich wäre Pori. So, ne? Dann man kennt ja diese Situation. Dann merkt man, hier geht gerade was schief und es geht immer noch weiter schief, aber man kann es nicht mehr aufhalten. Und dann kocht in einem sowas Heißes so hoch.
Oh, ja.
Und man merkt, der Gipfel der Beschissenheit ist noch lange nicht erreicht.
Das stimmt,
und bevor wir praktisch auf Talfahrt Richtung wieder normal gehen, dauert es noch, weil die Klimax, die liegt doch vor uns. Und in so einem Angesicht des zu erwartenden Problems, das ist ein ganz unangenehmes
Gefühl. Vor allem, wenn es auch noch 5 Arbeitskollegen, /Chefs sind. Bisher ist noch nichts passiert. Wir haben nur gesehen, wie Pori auf das andere Boot zutreibt, nicht mehr manövrierfähig ist und den Ankerleiter ohne anzubinden ins Wasser geworfen. So, dann schreit, wir sehen, der fährt auf das andere Boot zu. Da werden auch schon alle ganz hektisch, versammeln sich an dem einen Rand, wo das Boot gleich auf das andere drauf trifft.
Um ihn wieder zurückzudrücken.
Um ihn zurückzudrücken. Dann schreit Pori zu uns, könnt ihr mit eurem Boot schnell kommen und mich hier festhalten? Dass das Boot nicht weiter abtreibt. Dann haben wir.
Ja, und dann kommt Kapitän Schmidt, der mit 15-minütiger Bootserfahrung jetzt sofort. Ja.
Du triffst es auf den Punkt. Ich habe keine Erfahrung. Ich habe auch gesagt, Pori, das ist jetzt gerade so ein Manöver, wo ich auf ein herrenloses Boot quasi drauffahren muss, punktgenau landen, das anbinden und irgendwie dann noch so ein 8-Meter-Kahn, so ein Stahlschiff da irgendwie in einem vollbesetzten See, wo überall große Yachten auch lagen, dazwischen irgendwie so rausziehen soll.
Das traue ich mir nicht in der Fahrschule nämlich.
Das lernt man dann nicht. Okay, trotzdem probiert. Anker rausgeholt von unserem Boot. War Gott sei Dank angeleint. Dann sind wir zu Pori gefahren. Irgendwie haben wir es geschafft, hier mal angedotzt, da mal angedotzt, ihn zu holen. Wir haben ihn so an die Seite dran angebunden und ich habe ihn so 5 Meter weggefahren. Und dann ging das große Rätseln los, was machen wir denn jetzt? Mein Boot an das andere drangebunden und dann meinte Pori, ja, er ruft mal die an, denen er das geliehen hat, vielleicht holen die einen ab. Und da war mir aber schon klar, die sind 2,5 Stunden weg, die werden ihn nicht abholen. Und dann meinte er so, ja, also im schlimmsten Fall müsstest du mich abschleppen. Da habe ich gesagt, ich habe den Führerschein seit 15 Minuten.
Plus, Basti hatte gerade den Käse ausgepackt. Und ich habe extra ganz viele Plunder und ich habe so ganz leckeres Brot gekauft von meinem Lieblingsbäcker.
Ja, so. Also
Rauli hatte so diesen, aus der Provence, diesen Rosé.
Mhm. Und du hattest die Badehose auch an. Alle hatten die Badehose an. Selbst ich hatte die Badehose an. Ja. Und dann haben wir halt gesagt, Pori, das ist keine gute Idee, ruf doch da nochmal an, wir sollen vorbeikommen, dir zumindest einen Anker bringen. Und wenn es mit dem Auto ist, dann kannst du das Boot hier lassen, dann fährst du mit uns zurück. Weil das ist ja bizarr, mit dem Boot jetzt da irgendwie. Ne? Und es hat alles nicht geklappt. Und da wurde uns so langsam bewusst, wir kommen aus der Nummer nicht raus.
Der Samstag ist im Arsch.
Wir müssen jetzt Pori mit seinem 8-Meter-Kahn an meinem Boot drangebunden zurückfahren. Und wie gesagt, die Fahrt dauert ohne Begleitboot schon eine Stunde. Und dann mussten wir wirklich am helligsten Tag, 7 Sonnen am Himmel, wird meine Mutter sagen, in Badehosen, gerade mal so den Zeh ins Wasser gehalten, an unserem großen Badetag mit dem Stahlschiff von Pori 2,5 Stunden mit 7 km/h zurücktuckern. Das Ding, immer wenn ich gebremst habe, hat mich quasi überholt, dieses Stahlschiff. Und dann sind wir in so eine kleine Kreisbewegung geraten. Da wusste man auch nie, stößt man jetzt da dran, fährt man da dran, wann kommt die Polizei und beendet den ganzen Spuk hier. Es war ein einziges Ding von 2,5 Stunden. Meine Laune war so mittel, habe ich ihn auch teilweise spüren lassen. Es war vielleicht nicht ganz fair. Ich habe mich da auch abends nochmal entschuldigt. aber das war so unser Ausflug. Und ich kann mir aber nur, also Pori, der hat die ganze Rückfahrt nichts gesprochen. Hat jetzt auch nicht so fröhlich ausgesehen, dem war sich der Situation, dass das so ein bisschen ungut ist, bewusst, dass er gerade 5 Leuten so den Tag versaut hat. Und dann sind ja, wenn man die Boote so abschleppt, nebeneinander, dann und dann kommen so ein paar Wellen und wir mussten auch über große Seen, wo viele große Wellen kamen, dann schrammen die so schön aneinander, ne? Das gute alte Stahlschiff mit meinem Boot. Das neue Boot. Und dann war Pori auch so, man hat ihm angesehen, er ist gewillt, wenn das jetzt noch einmal dagegen klatscht, dann hält er einfach seinen Fuß dazwischen. Und selbst wenn der abgeklemmt ist das besser, als wenn er mein Gesicht wieder sieht, wenn es wieder mal Bums macht. Ne? Und so sind wir dann zurückgefahren, haben ihn da irgendwie losgelassen im Heimathafen und sind wirklich, haben den Hebel umgelegt und sind mit voll Karacho weggefahren. Und dann war der Tag schon rum. Das war unser Badetag mit Pori.
Naja, gut, aber man, also jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wer wärt ihr denn, wenn ihr euch jetzt darüber wirklich geärgert hättet? Ihr wart doch auch in gewisser Weise ein bisschen froh, dass ihr helfen konntet. Also ich kenne euch doch. Ihr seid doch jetzt nicht welche, die sagen, ach Mensch, unser schöner Tag ist jetzt dahin, ja, genau. Sondern ihr sagt, Mensch, du, lieber wir sind da als keiner.
Ja.
Und wir konnten ihm wenigstens helfen. Und das Gefühl, jetzt sich zu überlegen, ihr wärt jetzt an dem Tag auf einen anderen See gefahren, hättet ihn gar nicht gesehen und er wäre mit der ganzen Misere alleine gewesen.
Das nicht ausgedenkt, das wäre ganz unschön gewesen für uns.
Dass dieses Gefühl hätte ja niemand in sich haben wollen. Insofern toll, dass ihr zur rechten Zeit am rechten Ort wart.
Ja, du kennst die, du hast recht. Also nichts im Leben hätte uns diesen Genuss geben können, den wir verspürt haben, einfach helfen zu können.
Ja.
Wenn man helfen kann.
Und auch 15 Minuten den Führerschein haben, ist ja auch mal, ist ja besser als 0 Minuten.
Ja,
das hat auch gepasst, ne? Habe ich das auch mal gelernt. Das ist auch eine Erfahrung.
Finde ich auch. Also auf dem Wasser, da sind alle füreinander da und da wird da nicht großartig darum rumgelabert, ne?
Hat dir schon mal jemand so richtig den Tag versaut? Also jetzt mal so ein ganz neues Thema.
Ganz neues Thema.
Hat jetzt damit nichts zu tun. Aber hat dir schon mal so richtig jemand den Tag verhagelt?
Nö, ja, bestimmt schon mal. Aber jetzt nicht so, dass ich mich noch dran erinnern könnte.
Ja.
Nö, das nicht. Aber manchmal ärgere ich mich, dass ich bei bestimmten Tagen nicht dabei war. So andersrum, ne? Also so praktisch, da denke ich dann, ich habe mir den selbst verhagelt, indem ich irgendwas jetzt nicht mitgemacht habe. Gilt das nicht unbedingt für euren Tag. Aber ich habe jetzt letztens gesehen, was ich total super fand. Ich weiß nicht, wo es war. Ich nehme an, auf Capri oder vielleicht auf Mykonos, vielleicht auf Sardinien. Ich bin mir nicht sicher. Irgend so ein Lokal, in das man geht, wenn man praktisch sich mit seinem eigenen Schlauchboot von der Yacht mal kurz an Land begibt, wo dann so Leute essen. Jetzt nicht nur durchgehend sympathische Leute, die dann da sitzen und so und bei so einem Kultrestaurant, was so ein Insider-Tipp ist irgendwo, aber dann trotzdem ein bisschen schrottig aussieht, trotzdem Plastikstühle, aber alle wollen hin und so. Da begab es sich jetzt, dass Elton John da essen war. Und Elton John hat wohl offenbar Urlaub gemacht. Ich liebe das immer. Ich warte eigentlich immer nur darauf, dass Elton John Urlaub macht, weil da gibt's immer die tollsten Bilder in der Gala. Er sitzt dann da und auf Elton John dürfen dann immer die Kinder rumklettern.
Okay.
Und das ist ganz toll. Also so David Furnish, der Mann von Elton John, der rennt die ganze Zeit den Kindern hinterher. Manchmal sind auch noch die Beckhams da mit allen Kindern und so, vor allem mit den Kleinen. Und Elton John sitzt immer oben auf Deck auf seiner Yacht. Und dann kann ich mir so richtig vorstellen, weil so schätze ich ihn ein, weil ich ja großer Elton John Fan bin, dass alle dann so ganz lieb mit ihm spielen dürfen und so wie ich früher auf meiner Oma rumgeklettert bin, so und dann so die Haut immer so an der Hand so verschoben habe und das so witzig fand, ne, weil man die immer so weit schieben konnte, ne?
Mhm.
So. So kann man das bestimmt bei Elton John auch. Und dann zeig mal deine Ringe, Onkel Elton. Zeig mal her, darf ich die Brille mal aufsetzen und so. Und dann zieht irgendein so ein vierjähriges Kind irgendwie zieht dann so die Schuhe von Elton John mal an, die, wo so Glitzersteine drauf sind. Ne? So stelle ich mir das vor. Und der ist immer so ganz genügsam und ich glaube, es ist wirklich toll, mal mit Elton John Urlaub zu machen. Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Der war dann also in diesem Restaurant, hat sich dann auf Landgang begangen und da war so ein DJ in der Ecke. Ne? Alle saßen da und aßen und dann war so ein DJ in der Ecke, der hat da irgendwie Musik gemacht und irgendwann, ich weiß nicht, wie das dann kam, ist der dann so praktisch zum DJ gegangen und es war jetzt keine große Bühne oder ein riesen Aufbau oder so, hat sich daneben gesetzt und hat dann über seinen eigenen Song Cold at Heart, hat er dann mitgesungen.
Boah.
Und hat dann für die Leute mit dem Mikrofon, so beim Essen, während so vor ihm noch so Teller gemacht wurden, hat er so wie so ein Animateur eigentlich in der Ecke gesessen und so wie so Karaoke gemacht für die Menschen. Und da wäre ich gerne dabei gewesen. Boah, das hat mich richtig begeistert. Das habe ich mir dann später noch aus 20 verschiedenen anderen Handykameras, die das natürlich dann irgendwann auch aufgenommen haben, habe ich mir das dann noch angeguckt und so. Und daraufhin habe ich mir auch noch andere Elton John Interviews angeschaut. Und er hat auch eine sehr lustige Geschichte erzählt, die ich auch einfach erwähnenswert finde, dass er mal, ich weiß nicht, was genau war, ich habe den Anfang von der Geschichte, ich glaube, es war so eine Art Feueralarm oder irgendwas, die musste auf jeden Fall schnell aus dem Hotel raus nachts. Und da hat er sich vor lauter Hektik die Perücke falsch rum aufgesetzt. Oh. Und ist dann rausgelaufen. Warum weiß man die Geschichte? Weil er sie selber erzählt hat. Und das finde ich total gut. Also, es ist sehr souverän. Ich möchte jetzt hier einfach nochmal mein Fantum und dann habe ich mich so eingelesen, habe dann auch so über sein Leben nochmal und so nochmal so Sachen und irgendwie so ein tolles, interessantes Leben und so. Also ich wollte einfach nochmal sagen, was für ein großer Elton John Fan ich bin.
Also Elton John hätte Puri auch abgeschleppt. Ich muss nur sagen, wenn Jakob da aufgetaucht wäre in dem Auto, für der hätte auch Elton John gesagt, ist das nicht ein bisschen verrückt? Jakob, ist das nicht drüber? Willst du nicht nochmal kurz
sein? Bisschen too much, ja. Ja. Ja, das stimmt.
Ja, da hätte der so über seine mit Diamanten besetzte Brille so oben drüber geschaut, hätte gesagt, are you sure?
Ja. Freunde, ich hatte ja nicht nur einen beschissenen Tag an diesem Wochenende. Es war der zweite, der kam ja dann. Es wurde ja gefolgt vom Sonntag. Mhm. Und es wird euch erst kurz nicht interessieren, aber dann kommt ein entscheidender Punkt,
okay,
der vielleicht eine Vision auch für unser Arbeitsleben bedeuten könnte.
Hat das was mit dem Rote Teufel zu tun?
Richtig. Ich habe dich ja noch angefleht, Jakob, Samstagabend. Ja. Ist mir dann doch noch mal brühheiß eingefallen, dass meine Betzebube hier in Berlin ein Gastspiel haben, bei Viktoria Berlin, gerade frisch aufgestiegen aus der vierten Liga in die dritte
Thomas,
Liga. Ja?
Thomas, wann kommt der Teil, wo mich das interessiert?
Halt dein Maul. Dann ist die spielen erstmals wieder im Ludwig-Jahn-Sportpark, im Mauerpark. Also das ist
Prenzlauer Bergen.
Ja, im Prenzlauer Berg. Und dann habe ich gedacht, ich bin das meiner Heimat schuldig. Mein Vater guckt ganz traurig, wenn ich da nicht hingehe, wenn ich quasi da vor der Haustür meine Betzebube spielen und ich da nicht hingehe. Dann bin ich da also aufgelaufen. Und dann bin ich da ins Stadion. Und das war auch ganz fürchterlich. Die haben gespielt, so schlecht, also das habe ich lange nicht gesehen. Die haben 4-0 verloren. Und das Krasse ist, es kam 3000 Lautra, kamen angefahren, 800 Kilometer Distanz. Dann mussten die wegen Corona, völlig zu Recht, aber die mussten halt getestet werden, wodurch viele Leute erst eine Viertelstunde, 20 Minuten später ins Stadion kommen, nach Anpfiff. Und in der Minute 2 stand es schon 1-0 für Viktoria Berlin. Das heißt, die sind 800 Kilometer gefahren, kommen ins Stadion und der ganze Drops ist schon gelutscht. Dann kriegen sie noch drei andere Tore. Es hätte auch 7-0 ausgehen können, hätte auch niemand beschweren können. Es war von vorne bis hinten das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Es tut mir leid. So, und jetzt kommt aber der Punkt, der interessant für euch ist. Also auch Fußballer sind ja, wenn man das vielleicht auch, man vergisst das, wenn man so über Messi hört und Ronaldo und so, aber es sind ja auch Angestellte eines Vereins und es sind auch Arbeiter. Das ist deren Job, das stimmt, ist deren ja, Arbeit, stimmt, da auf den Platz zu gehen, zu spielen.
Büro.
Genau, das ist
ja
wie deren Büro. Und letztlich sind die Fans ja sowas wie bei uns, jetzt nur als Beispiel, die Zuschauer, die FernsehzuschauerInnen. Ne? Mhm. So, das kann man ja so vergleichen. So, und jetzt war der Punkt, dass sie halt sehr, sehr schlecht gespielt haben. Und danach hat anscheinend der Trainer gesagt, Leute, jetzt geht hier keiner in den Bus. Jetzt geht ihr zu den 3000 Fans, die hier so weit angereist sind. Stellt euch vor die Kurve. Lasst euch erstmal eine Viertelstunde auspfeifen. Und dann geht ihr an den Zaun und müsst mit denen diskutieren, warum ihr so beschissen gespielt habt. Und das hat ohne Scheiß, das hat eine halbe Stunde, mussten die an dem Zaun diskutieren mit den Fans. Ich kann, und das ist bei 30 Grad. So, und jetzt habe ich mir überlegt.
Ist das so eine Art Kundenbindung oder wieso macht man das?
Ja, das ist so die schlechteste Art von Kundenservice. Also wenn es so richtig scheiße läuft, dann musst du halt dahin. Also so. Und jetzt stellt euch mal vor, das wäre angewandt auf unseren Job.
Oh Gott.
Jetzt stell dir mal vor, eine Matz ist kacke, ein Spiel hat nicht funktioniert bei Late Night Berlin oder so, oder Klaas hat irgendwie das Interview verdattelt und danach muss er vor die Fans treten und die geigen ihm eine halbe Stunde die Meinung. Und dann war ich klar, also man träumt immer so als kleiner Bub, dass man Fußballer werden will, aber man muss nur dritte Liga schauen und im Speziellen den FCK, dann verfliegt dieser Traum ganz schnell. Weil du musst dich da von 3000 Leuten anbrüllen lassen. Und das, also stell dir mal vor, Jakob, bei einer Scheißshow müsstest du da raus und müsstest da vor die Fernsehzuschauer treten. Und die könnt dir mal sagen, wie du deinen Job richtig machen sollst. Würdest du weinen?
Ich sag mal so, und da, ey, und zu dem Zeitpunkt, Thomas, hast du Twitter noch gar nicht aufgemacht, ne?
Und also kann ich mir das also vorstellen, Schmitti, weil jetzt erzählst du das ja retrospektiv, ne? Mit der Kühle von jemandem, der mal durchgeatmet hat und mal, ne, alles hat sacken lassen. Aber kann ich mir denn vorstellen, dass du dann da neben Mark Forster in der Kurve stehst, so mit so einem Bieratem, die dann auch da irgendwie so ein 20er vorgeknöpft hast? Oder?
Ich habe am Bus auf sie gewartet, als sie da fertig waren.
Mit den Mollis.
Ja, hast du da noch ein paar so Dosen und Gläser gegen den Bus geschmissen oder was?
Absolut, ey.
Betrunken, ein Zahn raus und irgendwie Hose auf
halb acht. Berlin-Verbot, nein.
Hast du deinen Arsch noch gezeigt, als sie wegfuhren?
Es war tatsächlich reinigend, dieses, und das war vielleicht auch die Intention, so, die wussten, man kriegt, die, also ich war so sauer, auch während dem Spiel, und aber die Tatsache, dass die da antreten mussten, und wie die Schulbuben, ne, und sich da anbrüllen lassen mussten, da ist mein Zorn in Traurigkeit umgewandelt worden. Und ich bin traurig nach Hause gegangen. Das war mein Sonntag, nachdem der Samstag darin bestand, in Badehose und mit Blick auf Jakobs Outfit, Pori, 2,5 Stunden von irgendeinem See abzuschleppen.
Aber ich glaube, Klaas, das ist einer der Gründe, warum du nicht so richtig Fußballfan bist, weil du bist, in deiner DNA ist nicht drin, dass du so eine emotionale Katharsis in so einem Stadion gut finden kannst. Weil du machst dir gar nichts daraus, du einen Fremden als Arschloch einfach zu beschimpfen, weil der irgendwie abseits nicht gesehen hat, ne? Du bist auch nicht jemand, du bist auch nicht traurig, wenn einer so einen Elfmeter verschießt. Das brauchst du auch als Gefühl gar nicht irgendwie, ne?
Nee, weil ich habe das auch mal früher so gesehen, weil meine Schwester hat ja ziemlich gut Tennis gespielt und so, und dann, das war die Tennisanlage, war da gegenüber, wo ich gewohnt habe und so, deswegen bin ich da auch mal rumgelaufen und hatte da so, ja, aus Langeweile habe ich dann da immer so zugeguckt, so ab und zu. Und da gab es dann natürlich auch mal dann die Eltern. Mein Vater gehörte eine Zeit lang auch dazu. Der durfte dann aber nicht mehr kommen. Das hat dann meine Schwester mit meiner Mutter verboten. Aber so ein paar sind dann natürlich trotzdem immer noch hingegangen und haben dann da rumgeblökt, ne? Haben dann entweder ihre Kinder oder nächste Stufe die anderen Kinder doof angemacht. Das waren dann so 11-Jährige, die gegeneinander Tennis gespielt haben. Eigentlich ja der noch feinere Sport, ne? Und trotzdem hast du da so Typen und so Charaktere, die dann völlig aus der Haut fahren, überhaupt total vergessen, wo sie eigentlich sind. Das ist auch, hat auch so, ich weiß nicht, ob es in anderen Ländern wahrscheinlich genauso, aber das kommt einem so ein bisschen deutsch vor, ne? Dieses Ausrasten, das hat so was Ähnliches stimmungsmäßig wie dieses im Auto Ausrasten. Das ist so eine, komischerweise so eine ähnliche kurze Zündschnur wird da irgendwie angebrannt. Und dann geht's da ab. Und da dachte ich jedes Mal, also wenn das dabei rauskommt, warum meldet man sich in einem Tennisverein an, wenn das jetzt hier so das Ende des Liedes ist, dass dann irgendwelche Kreismeisterschaften hier von Schimpf und Schande der beiwohnenden Eltern begleitet werden. Also das fand ich immer irgendwie merkwürdig, ist nicht repräsentativ, geht auch ganz anders, ja, weiß ich alles, habe ich auch mitbekommen und so, und dass das ganz toll sein kann und so, und auch eine schöne Gemeinschaft und so weiter, weiß ich alles. Aber es gibt eben diese eine Seite, und die war wahrscheinlich in meiner Wahrnehmung überpräsent und hat mich davon abgehalten, jetzt diesen Vereins-Heini da zu werden. Ne?
Ja, ich glaube, das ist wirklich einfach so, wenn du nicht den Moment hattest, dass du vielleicht als 6-Jähriger mit deinem Vater mal ins Stadion gegangen bist und da irgendwie so eine, ja, ich glaube, das ist ja mehr als Fußball. Zum Beispiel Kaffeearschloch Lund, das ist ja so ein Typ, der guckt ja dann The Zone und Co., weil er das Spiel analysieren will, und dann freut er sich, wenn da die Viererkette geil verschoben wurde. Stimmt, so bin ich zu 0%. Es ist mir scheiß Schnurzpiep egal. Ich freue, wenn Tore fallen, wenn es Rudelbildung auf dem Platz gibt, dann bin ich in meiner Welt. Und wenn danach irgendwie rumgepfiffen wird und so Emotionen und Gänsehaut, wenn irgendwie, also ich habe mich noch nie irgendwo auf der Welt so sehr gefreut wie auf dem Fußballplatz, im Stadion, lange her. Und auch so sehr geärgert oder war auch tief traurig, es hat mir teilweise einen Tag verdorben. So, und das kannst du aber nur dann empfinden, wenn du das natürlich von dem Spiel abhebst, wenn es dir nicht darum geht, wie haben die wirklich technisch gespielt, sondern wenn das für dich Identifikation mit deiner Heimat ist, wenn das irgendwie Erinnerungen sind, wenn das Kindheitserinnerungen sind, wenn das Erinnerungen an den Vater ist, gemeinsame Erlebnisse mit Schulfreunden,
ja,
die man da hatte.
Das ist reine Nostalgie.
So, und die ist da drin.
Ja, das verstehe ich auch total. Also das kann ich auch total verstehen. Deswegen ist es irgendwann auch zu spät, damit so komisch technisch anzufangen und so. Ich kann mich erinnern, mein Vater, der war auch totaler Fußballfan, dem hat es auch nicht gepasst, dass ich da irgendwie nie hineingekommen bin. So. Deswegen hatten wir so ein Thema weniger, was vielleicht
von
hätte uns was
Verein
werden
war der
können.
Fan?
Aber ich glaube, es gab tatsächlich bei ihm keinen spezifischen Verein. Mhm. Ich glaube, wenn, dann eher so Werder Bremen oder so. Aber es gab so keinen richtigen Verein bei ihm, komischerweise, war aber glühender Fußballfan, hat also wirklich, durfte man ihn nicht stören. Und es gab ja den VfB Oldenburg, oder den gibt es immer noch, sind jetzt überschaubar erfolgreich. Aber es gab das alte Stadion, das war direkt da, wo ich gewohnt habe, das Stadion in Donnerschwe in Oldenburg, und das ist dann irgendwann so verfallen, das ist dann kaputt gegangen und die haben da ein neues Stadion gebaut und dann sind da dann irgendwann, wie das immer so ist, dann fällt da alles so zusammen und irgendwo wächst ein Baum durch und einer sprüht da was an und so. Aber die Stadionuhr, die vorm Stadion stand und die auch so Treffpunkt war früher, wo man gesagt hat, wenn wir ins Stadion gehen, dann treffen wir uns da an der Uhr und so, und die war irgendwie ein Symbol, die hat mein Vater sogar noch gerettet und irgendwie hat er sich dafür engagiert, dass die da abgebaut wird und beim neuen Stadion wieder aufgebaut wird, diese Uhr, um so ein bisschen was von dem alten Geist des einstmaligen Stadions mit hinüber zu retten und so. War mir aber damals schon egal.
Ja, aber wie du sagst, das kann man sich nicht mit 35 nochmal antrainieren, das ist...
Nee, also auch in Ordnung. Ich meine, jeder findet andere Sachen gut. Ich hatte mal irgendwann so eine Phase, und ich finde ich ja immer noch gut. Ich bin ja kurioserweise, aber recht technisch war ich irgendwie... Der einzige Sport, für den ich mich so ein bisschen begeistern konnte, war Boxen. Aber ich bin natürlich nie in den Genuss gekommen, Boxen live zu sehen. Würde ich jetzt auch ehrlicherweise nicht mehr machen wollen, weil... das ja blöd ist, wenn du im Fernsehen arbeitest, dann musst du ja oder bist du ja relativ schnell dann vorne da in dem Golden Circle. Ja,
beim Promi-Boxen, ne? Hängst du da?
Nee, eben nicht beim Promi-Boxen, nein, auch bei den Klitschkos früher oder ich weiß nicht bei wem, ja. Dann bist du da in diesem Golden Circle, das sind also diese, ich weiß nicht, wie viel sind das, 10 Stuhlreihen an jeder Geraden, ja, hintereinander und meistens ein Klientel, denen man jetzt nicht zutraut, dass sie gemeinschaftlichen Kreuzworträtsel lösen könnten. Und dann sitzt man so daneben, ne? Neben irgendwelchen Rotlichtgrößen, anderen Verbrechern, und eben auch noch so aussortierten Prominenten, die sich da einen schönen Abend machen, und dann kommt RTL und fragt, was machen Sie denn hier? Und das war immer so meine Horrorvorstellung. Da habe ich gesagt, gut, also der Sport fällt für mich auch flach, und das war so der letzte Ansatz, nochmal Sportfan zu werden, ehrlich gesagt.
Ja. Es gibt ja auch die ganz großen Schwergewichtskämpfe irgendwie nicht mehr, ne? Sowieso diese Kämpfe, für die man sich einen Wecker gestellt hat, irgendwie sind die ja auch nicht mehr da, ne?
Habe ich mal gemacht, und dann hat Mike Tyson Evander Holyfield das Ohr abgebissen.
Ja.
Kann ich mich noch gut dran erinnern. Das lief damals nachts auf Premiere, war dann ein bisschen enttäuschend, und auch Prinz Nassim Hamed, die Älteren werden sich erinnern, ist mittlerweile das Dreifache von dem, was er damals war, und tänzelt auch nicht mehr so leichtfüßig durch den Ring. Naja, so ist eben das, ne?
Was machst du heute noch, Klaas? Was ist denn da bei dir noch los?
Ich muss später noch essen gehen. Ich bin noch essen heute. Das Restaurant macht um 19:30 auf, um 19:25 werde ich da sein und ein Getränk an der Bar einnehmen und dann sofort zu meinem Tisch rennen.
Hat denn so diese italienische Art zu leben schon auf dich abgefärbt? Also bist du schon gut assimiliert?
Ja, also was soll das heißen? Ich fress den ganzen Tag, oder was willst du?
Ja, genau, frisst du den ganzen Tag, trinkst du viel Espresso,
klar.
Hast du dein Hemd zum Beispiel 4 Knöpfe weiter auf als sonst?
Das hat er auch alles vorher schon gemacht.
Nee, das stimmt nicht, das Hemd war nie so weit auf.
Also für mich ist mit Klaas, wir waren mal in Urlaub auf Ibiza. Und das, was Klaas gerade so erzählt hat über Elton John, so habe ich Klaas in Erinnerung im Urlaub. Mit so knacke Braun, ne, den ganzen Tag da einölen und dann so die Haut bräunen und dann irgendwelchen Goldschmuck noch um den Hals und irgendwelche auffälligen Hemden. Und so ein bisschen sich gehen lassen.
Ich schicke ein Foto von mir, dann seht ihr, was ich für ein Outfit anhabe, und da gucke ich wie Prinz Markus von Anhalt. Ja. Dann schicke ich euch das jetzt. Momentchen. Dann könnt ihr das sehen. Also ich habe mich, um die Frage zu beantworten, hier ganz gut eingelebt und so. Ich habe auch schon 2x Sport gemacht in 3 Wochen. Ich habe, muss ich ehrlich gesagt sagen, das so ein bisschen vernachlässigt, weil ich doch viel zu tun hatte mit Essen und ich hatte auch viel Sodbrennen hier, muss man auch sagen. Ich hatte sehr viel Sodbrennen. Aber ich bin schon auf der, man möchte sagen, auf der ältesten Straße der Welt, auf der Appia Antica, bin ich schon gejoggt.
Oh, herrlich. Aber du siehst doch fantastisch aus, wohl gebräunt. Ich mag dein weißes T-Shirt, auf dem Early Retirement draufsteht. Das darfst du bitte aber nicht in Deutschland tragen, nicht, dass ProSieben sich dann Sorgen macht. Hm. Oder auch ich.
Meinst du?
Du siehst doch fantastisch aus.
Ja, genau. Und so der Gesichtsausdruck auf dem Foto erinnert mich so ein bisschen an kürzlich, als ich Jakob nach seinem Training getroffen habe.
Ja, Klaas, weil ich meine, das ist der Elefant im Raum, also jetzt nicht ich, sondern das Thema.
Denn, ich kann sagen, bist du noch der Elefant im Raum oder geht's
mittlerweile? Es ist schon nicht mehr ganz so elefantös, aber es ist so, am Sonntag, also jetzt, wir sind jetzt am Freitag, strahlen wir aus und am Sonntag ist es soweit. Da ist mein großer Halbmarathon, 21 Kilometer durch Berlin. Und ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich mit den Nerven völlig am Ende. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass mich das auch so psychisch so aufregt. Also ich bin ein richtiges seelisches Wrack. Ich mache mir den ganzen Tag Sorgen. Was ist, wenn diesmal, wenn ich eine Blase kriege? Was ist, wenn ich pinkeln muss? Was ist, wenn der Schnürsenkel aufgeht? Was ist, wenn ich zu schnell loslaufe? Was ist, wenn ich zu langsam loslaufe? Was ist, wenn mich jemand anrempelt? Wenn es zu heiß ist? Wenn es zu weit ist zum Beispiel?
Ja.
Und deswegen...
Das ist eine berechtigte Sorge. Ne? Das ist einfach zu viele Kilometer.
Ach du Scheiße. Scheiße, 21 Kilometer ist sehr weit. Ja, und deswegen bin ich am Freitag, also vor 3 Tagen, 18 Kilometer gelaufen, weil ich habe mir aus irgendwelchen Gründen gesagt, geil, wenn ich das schaffe, ich bin einmal 10 gelaufen, einmal 15 und 18, dann schaffe ich auch die 21.
Ja, das ist auch so.
Und dann bin ich hier abends nach dem Büro, habe ich meine Sachen angezogen und bin dann halt losgelaufen.
Ja.
Und es ging so, die ersten 10 Kilometer ging es wirklich gut. Dann ging so eine Art Kampf los, 2 Kilometer, und dann ging es ums nackte Überleben.
Ja.
Ums nackte Überleben.
Na klar,
ich bin dann gigantisch langsam gelaufen. Ich habe nicht mehr geschwitzt, es ist einfach nur geflossen. Und dann habe ich was erlebt. Das war eher so, also ich habe es versucht so zu beschreiben.
Hattest du eine Marienerscheinung?
Wirklich fast. Es war so.
Jetzt am Maria Himmelfahrt ist heute.
Ja, siehst gestern. Also vielleicht hat es was damit zu tun, weil ich war wirklich so weggetreten geistig, dass ich nicht mal mehr mit mir selber reden konnte im Kopf, weil ich wollte die ganze Zeit für die letzten 3 Kilometer, wollte ich das Bild erzeugen, dass ich mir selber da guck mal, jetzt sind es noch 3 Kilometer, das ist gar nicht viel, das ist jetzt mein Ziel und jetzt möchte ich es nochmal genießen, dass ich jetzt zum ersten Mal im Leben 18 Kilometer laufe, ja, und ich war so weggetreten, dass es einfach, mir ist komplett schwindig geworden und irgendwann hat dann meine Uhr gepiept und da stand 18 Kilometer drauf und da bin ich schon so langsam gelaufen, also wirklich eine Parkbank hat mich überholt, aber ich bin eben nicht gegangen, ja, es war schon noch eine joggingartige Bewegung,
ne? Genau, wenn man einmal aufhört, dann
war's das. Genau, wo die Knie schon noch hochgehen und so. Ja. Und dann bin ich einfach in den Rasen gefallen, hatte, glaube ich, einen Herzschlag von fast 180, war völlig am Ende. Mir ist ins Gesicht gepumpt, ich glaube, ich war roter als rot. Und wer kam da vorbei, wer war in der Nähe? Unser guter Freund Thomas Schmidt war nämlich auf seinem Boot.
Also ein Pech, ey.
Nein, das war schön. Mhm. Thomas Schmidt war auf seinem Boot, hat den Sonnenuntergang begutachten wollen.
Hat er dir so eine goldene Decke übergelegt?
Wirklich, hat dann gesagt, komm auf das Boot. Und ich dachte auch, eigentlich wollte ich dann mit dem Auto selber nach Hause fahren. Aber ich konnte nicht reden. Ich konnte nichts mehr sagen. Dann hat auch wieder unser lieber Freund Pori hat mich dann mit so einem ganz winzigen Boot dahin gefahren. Dann habe ich mich bei dir hingelegt. Tja,
Und dann hast du eine Seebestattung angeboten?
Es war wirklich so, ich habe mich so noch nie in meinem Leben gefühlt. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich habe einfach so steif da gelegen. Ich konnte nicht reden.
Klaas, in unserem Job übertreiben wir auch manchmal und wir sind so, wir versuchen immer Geschichten möglichst pointiert zu erzählen, ja? Aber was Jakob da erlebt hat, das ist wirklich, man denkt, er übertreibt so ein bisschen von wegen Marienerscheinung oder Nahtoderfahrung oder so. Du hast Jakob auf Vanuatu erlebt, als die Temperatur über 28 Grad ging und der Kaffee fehlte. So, mal 1000. Der kam auf das Boot, war richtig stocksteif, hat da gelegen, hat irgendwie so Schweißausbruch, war käseweiß, war grün, dann hat er gedacht, er muss kotzen, dann hat er, der hat wirklich 4 Stunden war der auf dem Boot und hat kein Wort gesagt.
Ja. Ich war gelähmt. Weißt du, warum ich auch kein Wort gesagt habe? Ich bin dann nach etwa, glaube ich, so, ich habe kein Zeitgefühl mehr dafür, aber nach 20 Minuten bin ich eingeschlafen. Weil es war ja vor Erschöpfung war nichts anderes mehr möglich. Und dann, weil ich so schweißig war und dann so ein ganz leichter, warmer Sommerwind kam, habe ich dann angefangen zu zittern am ganzen Körper. Und dann hat Schmitti mir so ein Türchen aufgemacht und mich in so einen dunklen Schacht reingeschoben. Das war seine Kabine und hat dann gesagt, jetzt ruh dich erstmal auf. Wir sagen Bescheid, wenn wir wieder da sind. Da habe ich da tief und fest geschlafen.
Ihr kennt manchmal so Bilder von so Marathonleute, die so kurz vorm Ziel, die so einen Hungerast kriegen oder so. Und dann von 7 Leuten so gestützt werden und noch ins Ziel getragen. Dann läuft da immer so traurige Musik da oder so.
Ja, wo ist, das sind immer so Beweise für die Sportlichkeit der anderen.
Genau.
Weißt du, wenn einer da zusammenklappt, dass dann irgendwie die Kollegen den dann noch mitnehmen und auf ihre eigene Zeit.
Also typische Facebook-Videos.
Und er wollte es dringend wissen, ne? Und er wollte seinem Ziel, er hatte den Traum vor Augen und bla bla bla. So haben wir ihn in diese Unterdeck gebracht. Jakob. Und auch so wieder, als wir dann irgendwann wieder an Land waren, so aus der Kajüte rausgehievt und mit Ach und Krach und 5 Leuten an Land gehoben.
Ja. Also was Schmitti aus Höflichkeit und Privatheit weggelassen hat, ich habe auch geheult wie ein Schlosshund, weil ich wirklich, das war ein Gefühl der Erleichterung, dass ich das geschafft, das konnte ich in meinem Leben mir nicht vorstellen. Und das war wirklich schön war, damit man jetzt nicht so Schreckensgeschichten nur erzählt. Als ich da diese 18 Kilometer gelaufen und das große Ziel steht ja jetzt noch aus, das war so, als wäre ich nochmal alle Läufe, die ich bis dahin gemacht habe, jetzt in 8 Monaten nochmal so alle so vor Augen haben, ne? Und das war mir so ein irres Gefühl, dass ich als mopsiger Typ, der wirklich geächtzt hat, wenn man einen Kaffee bestellt hat und auch eigentlich nichts anderes nehmen wollte als einen Kuchen essen und meine Ruhe, dass ich das dann so für mich selber geschafft habe, aus der Pandemie irgendwas Positives rauszuholen und da einfach immer laufen zu gehen, ne? Und dass das dann klappt, dass ich diesen faulen Körper, dass es möglich ist, dass immer nicht nur, dass viele Leute reden immer von so viel und so, aber es ist ja, das ist wirklich möglich, das hätte ich ja selber nicht erwartet, dass ich das schaffe, 18 Kilometer am Stück, fast 2,5 Stunden oder was, am Stück da zu laufen, das hätte ich nicht, aber das hat mich richtig ergriffen.
Aber Klaas, ich habe auch Jakob geschrieben, wir kennen ihn, wir kannten ihn und das war auch Teil unseres Zwistes während Duell um die Welt, dass er teilweise zu faul war, um aus dem Flieger zu steigen. So. Und wenn einer überhaupt kein Gramm Ehrgeiz im Leib und so, ne, was solche Sachen angeht, was ich habe auch gesagt, wir waren zusammen in Urlaub und dann sind, wie das halt die Jungs so machen, dass man dann so ein Salto in den Pool macht und wer kann weiter und dies und jetzt mal rückwärts und so. Da hat sich Jakob nie dran beteiligt. Es war ihm alles so Wettbewerb, war ihm alles scheißegal, ne? Und jetzt rennt der 18 Kilometer und wie du sagst, die hat es niemand in die Wiege gelegt, um es mal so zu sagen. Und das ist so krass, mit was für einem Willen und wie krass du das irgendwie jetzt über fast schon ein Jahr lang vorbereitet hast. Ich konnte so verstehen, dass du in dem Moment, auch wenn du komplett fertig bist, dir auf einmal die Tränen kommen und du nicht mehr aufgehört hast. Du hast ja wirklich geheult. Das ist ja nicht nur im übertragenen Sinne. Und ich kann das so nachvollziehen und das ist wirklich, wie ich dir gesagt habe, das ist wahrscheinlich steigen Leute auf den Mount Everest, weil sie so ein Gefühl haben, dann oben am Gipfel oder wenn sie wieder unten sind, sowas. Und das war für dich das Ding. Und da bin ich auch echt neidisch.
Da muss man aber auch mal sagen, jetzt neben all dem, ne, auch wenn wir uns immer ärgern, ist auch schön, dass man so Freunde hat, wo man auch mal heulen kann dann sowas. Ne?
Ja,
dass man dann sich da nicht schämt, dann 20 Minuten loszuheulen. Nö. Und dann wird man auch nicht verarscht, sondern dann in die Kabine gebracht, dann kann man da so schön da frieren und da liegen. So, das
hast
ist
du recht.
Eben,
genau, das ist doch Freude.
Das sind
wo
auch
denn,
so
wenn
Tage, weißt
da?
Du,
wo denn, wenn nicht da?
Das
doch
fing
genau
doch heute
der richtige
schon so
Ort.
An.
Ja.
Es fing doch heute schon so an mit dieser Folge hier, dass wir irgendwie alle so ein bisschen, wahrscheinlich auch so ein bisschen, ihr habt das ja genau wie ich auch, dass man irgendwie so von der, es ist ja irgendwie, man ist ja nie ganz unbetroffen von den Geschehnissen um einen herum, aber das weiß ich auch bei euch beiden und mir geht's da natürlich genauso, wenn man so die Bilder da jetzt gerade sieht von dieser schrecklichen Situation da in Afghanistan. Man ist, klar, gibt es immer die kleinen lustigen Momente oder die man immer so hat, aber ich muss auch sagen, irgendwie so in 150-prozentiger Stimmung, auch wenn das praktisch nicht mein persönliches Schicksal ist, ja, um irgendwie nur über die leichten Themen nachzudenken, und so bin ich dann nicht, ja. Ich habe mich, ob ich nun möchte oder nicht, genauso wenig wie sich das andere Menschen, die dann in einer anderen Weltregion leben, auch nicht aussuchen können, kann man sich auch nicht aussuchen, ob man sich mit dem Thema auseinandersetzt. Es ist nun mal da, und in Afghanistan ist alles schrecklich, der Umgang damit ist schrecklich, die Politisierung und der, mittlerweile muss man auch schon sagen, Wahlkampf, der jetzt ein bisschen hierzulande damit gemacht wird, das ist schrecklich, und es gibt irgendwie eigentlich rund um dieses ganze Thema gibt es nichts, was einen auch nur ansatzweise hoffnungsvoll stimmen könnte. Und ich kann dann auch oder will dann auch gar nicht hier so tun, als wäre dann alles so egal und so. Man merkt dann vielleicht so eine Ausgabe auch anders, ja, dass das eben halt auch alles ist und so. Und ich finde, das gehört dann auch dazu. Das können wir dann ja auch besprechen.
Ja, finde ich gut, dass du sagst. Ich meine, das Problem der Ausgabe ist sicher, dass wir eben heute Montag haben, am Freitag erscheinen. Da wird es einen anderen Stand geben, und dann ist es sicher
ja,
auch nicht
100%ig,
klug,
ja.
den Stand von heute so zu thematisieren, der dann für euch, die ihr das hört, dann schon so alt ist. Aber natürlich haben wir alle heute auf Twitter die Bilder gesehen, die einem extrem nahe gehen. Das ist ein einziger Horror, ein Grauen. Und das hast du richtig gesagt, das ist sehr belastend und sehr schrecklich.
Ja, ich finde auch, und vor allen Dingen dann so, also man weiß ja gar nicht, man kann da ja natürlich ganz normal überhaupt gar nichts machen, darum geht's ja auch nicht, aber das so anzuerkennen und sich vielleicht dann doch so ein bisschen die Zeit zu nehmen, zumindest sich mal zu überlegen, wie es denn den Menschen geht, weil irgendwann, und das werden wir erleben, so oder so, ist so die Weltgemeinschaft aufgefordert, das Leid, was dort gerade entsteht und immer schlimmer wird, zumindest abzufedern oder Teile der Probleme zumindest zu den eigenen Problemen zu machen. Nicht, dass man sie lösen könnte, aber dass man teilnimmt an den Problemen von Menschen, die sich es genauso wenig aussuchen können. Und ich weiß ich nicht, also dann so Sätze sagen, wie, was habe ich jetzt von Laschet heute gelesen, der dann gesagt hat, also 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir alle erinnern uns daran, dass Angela Merkel da sehr unbürokratisch reagiert hat, als die Flüchtlingsströme immer mehr wurden, und gesagt, ne, der berühmte, wir schaffen das Moment und so. Klar, hat Angela Merkel selber auch gesagt, so wie das damals gelaufen ist, war das sicherlich verbesserungswürdig, aber im Nachhinein immer noch die beste Entscheidung und so weiter. Aber das sollte sich nicht wiederholen, hat sie auch gesagt. Aber es ist natürlich zu einem Zeitpunkt jetzt, zu einer Situation, die da sehr, sehr neu und sehr, sehr frisch ist in der Weltlage, hat es natürlich eine Funktion, das in dieser Form jetzt so zu sagen, und es ist so ein kleiner versteckter Gruß an so eine ganz besondere Abteilung, die einen vielleicht dann doch auch wählen soll und so. Und dieser Umgang und auch diese Planlosigkeit, die einem da jetzt wieder entgegenkommt, wir müssen uns wirklich genau überlegen, wie wir uns und unsere Regierung durch unsere Wahl und so, wie wir das eben entscheiden, wie wir uns alle gemeinsam vorbereiten, dass wir wollen, dass das Land, in dem wir leben, reagiert in solchen Situationen. Das kann man nicht im Einzelnen festlegen, und es gibt auch keine Lösung, und weiß Gott, habe ich da auch keinen Ratschlag. Ich weiß nur, dass wir uns sehr genau überlegen sollten, wem wir die Verantwortung übertragen, in solchen Momenten schnell und richtig und mit dem Herz am richtigen Fleck zu reagieren. Und da muss man jetzt einfach die Augen offen halten, weil das ist unsere Verantwortung, jetzt die Menschen dorthin zu stellen, von denen wir glauben, dass sie in so einer Situation nach unserem Dafürhalten am besten reagieren.
Alles Liebe.
Alles Gute.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.
Diese Ausgabe Baywatch Berlin wurde euch präsentiert von, na, kommt ihr selber drauf? Genau. O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Schreibt euch das hinter die Ohren. Bis nächste Woche.